Heute bei «Apropos» ein Bösewicht aus Brieg.
We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future.
Der FIFA-Chef Gianni Infantino ist eine der umstrittensten Persönlichkeiten auf der ganzen Welt. Er hofiert Diktatoren und hat FIFA noch unbeliebter gemacht, als sie vorher war. Und das muss man zuerst mal schaffen. Wie ist aus dem Bub aus Brieg einer der ganz grossen Bösewichte der Welt geworden? Dieser Frage gehen wir heute bei «Apropos» noch, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mit zugeschaltet ist der Thomas Schifferle, langjähriger Fußballredakteur bei Tamedia und regelmäßiger Teilnehmer vom Fußballpodcast «In die Halbzeit». Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Thomas.
Hallo Philipp.
Dear friends, I cannot express my feelings in this moment. We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA. And everyone in the world will applaud us and will applaud all of you for what we'll do in FIFA in the future. We have to be proud of FIFA and everyone has to be proud of FIFA and we have to be proud of what we will do together.
Als Gianni Infantino vor 6 Jahren an die Spitze der FIFA gekommen ist, hat das in seinem ersten Anspruch noch recht optimistisch stöhnt. Unter ihm werden der Respekt in die FIFA wieder grösser werden. Alle würden der FIFA applaudieren, hat er dort gesagt. Es ist ihm nicht wirklich gelungen, oder?
Nein, das kann man nicht behaupten. Und er ist ein Beweis, der lebendige Beweis, wie man sich in einem Menschen kann irren. Ich mag mich erinnern an die Sepp-Wahl 2016, Februar 2016, wo auch wir beim Tagi eher positiv eingestellt gewesen sind, weil der Gegenkandidat, der übrig geblieben ist, der Scheich Salman bin irgendetwas aus Bahrain, nicht ein speziell sympathischer Typ gewesen, er ist in Menschenrechtsverletzungen, soll er involviert gewesen sein, 2011 in seinem Heimatland. Ja, und das hat halt dann so, wie man so schön sagt, ein Geschmäckchen gehabt. Und dann haben wir einfach das Gefühl gehabt, der Infantino ist das weniger grosse Übel. Und ich habe dann einen Kommentar geschrieben über Tagi auf der Front und der Titel war «Zum Glück Infantino». Möglicherweise würde ich das heute nicht mehr schreiben.
Bevor wir über das aktuelle Wirken von Gianni Infantino reden, gehen wir zuerst zurück an den Anfang. Sag, wann ist er dir das erste Mal aufgefallen?
Das war eigentlich noch bei der UEFA, als er Generalsekretär war. Wir sind einmal auf NIO an der Präsentation von einem Finanzbericht bei der UEFA. Und er hat das moderiert dort und er ist uns aufgefallen, so als sehr, sehr jovialer Typ, vielsprachig. Und dann sind wir nach dieser Veranstaltung zu ihm und haben gesagt, ja, wir würden gerne mal mit ihm ein Interview machen. Dann hat er gesagt, ja, selbstverständlich, kein Problem. Und dann sind wir nach später einmal zu dritten hoch, weil wir alles Gefühl gehabt haben, ja, jetzt müssen wir mal den UEFA-Generalsekretär kennenlernen, sind wir zu dritten hoch auf das NIO runtergefahren und haben ein ganz vergnügliches Interview gehabt mit dem, das ist dann vor der EM 2012 in Polen und Ukraine gewesen. Dort ist er einfach, ja, das erste Mal aufgefallen, aber natürlich tief im Schatten von seinem Präsident, von Michel Platini. Das ist ein, ja, müssen wir nicht gross vorstellen, Platini, früherer Weltfußballer, sehr ein selbstbewusster Funktionär, quasi ein Zögling vom Sepp Blatter, mit den gleichen Praktiken ausgestattet wie der Blatter, auf die gleiche Art zum UEFA-Präsident wurde, wie der Blatter zum FIFA-Präsident. Der Infantino ist der Mann hinten dran gewesen.
Mit der gleichen Methode zum UEFA-Präsident wurde. Kannst du noch einen Satz sagen?
Man wird ja Präsident nicht mit der Stimme der grossen Verbände. Die braucht man ja eigentlich nicht. Man braucht nicht Deutschland oder England oder Frankreich oder Spanien, sondern man braucht die Hilfe der kleinen Verbände. Das hat Sepp Blatter weltweit perfektioniert gehabt. Mit all den Sandstreifen zwischen Karibik und Ozeanien. Und der Platini hat das gemacht, mit diesen kleineren Verbänden halt im Osten von Europa.
Weil die mengenmässig einfach mehr hergeben, oder?
weil die mengenmässig mehr hergeben, weil die leichter verfügbar sind, sage ich jetzt einmal, wenn es um finanzielle Zuwendungen geht, ohne dass man jetzt da von Korruption muss reden, aber einfach wenn es um Mitgliederbeiträge geht, um die Zuschüsse von der UEFA, wenn es darum geht, dass man ein Turnier vergrössert, damit eben auch mal kleinere Verbände Chancen haben, an eine Endrunde zu kommen. Also sie jetzt beispielsweise 2016 Albanien oder ja, das ist die übliche Praxis. Und ich meine, jetzt haben wir ja eine EM beispielsweise, wo halb Europa teilnimmt. Also das zeigt ja, auf welchem Weg dass man sich macht, kann sichern und bewahren.
Wo du den Gianni Infantino kennengelernt hast, ist er eben die Nummer 2 gewesen, hinter Michel Platini bei der UEFA, er war Generalsekretär gewesen. Wie wird man das eigentlich? Was ist die Karriere von so einem Fußballfunktionär?
Er wäre eigentlich gerne Fußballer geworden, er hat aber nicht speziell grosse Talente gehabt. Selber hat er mal gesagt, ich habe zwei linke Füße. Also hat er dann angefangen, so ein Organisationstalent entdecken in sich, hat dann Turniere organisiert im Wallis, im Brieg, hat einen Fußballclub gegründet, der dann in der 5. Liga angefangen hat. Und eben, einerseits hat er wollen, hat er früher so gesagt, offenbar in der Schule, er möchte Fußballer werden, Profi. Und wenn das nicht lange, dann werde er Jurist. Ja, und dann hat er über den Juristenweg hat er dann den Weg ins Funktionärsleben gefunden. Er hat sich eigentlich auch einmal bei der FIFA beworben. Für die Rechtsabteilung ist dann allerdings nicht angenommen worden. Was allerdings nichts mit dem Sepp Blatter zu tun hat, oder nichts soll zu tun haben, wie mir ein Vertrauter vom Sepp Blatter vorher gerade noch gesagt hat. Und ja, und dann ist halt dann, hat er dann den Weg gemacht bei der UEFA über die Rechtsabteilung und ist irgendwann, wie das halt dann manchmal so ist, ist er dann plötzlich der Generalsekretär gewesen.
Über seine Kindheit weiss man nicht nur, dass er zwei linke Füße hat, sondern man weiss auch, dass es nicht nur einfach gehabt
hat. I know what it means to be discriminated, to be bullied as a foreigner in a foreign country, as a child at school. I was bullied because I had red hair. It's not easy.
Da sagt er, es sei gehänselt worden wegen seiner roten Haare. Was weiss man sonst noch über seine Herkunft und über seine Kindheit, ausser seine Fußballbegeisterung?
Er hat italienische Eltern, ist Kind von Immigranten, hat zwei Schwestern. Die eine Schwester, mit der haben wir mal für ein Porträt 2016 vor der Wahl. Also der Kollege hat das gemacht, Kollege hat länger mit ihr geredet und sie hat geschwärmt von ihm extremstens. Was für ein fürsorglicher Typ das er ist und wie er sich täglich bei der Mutter meldet, egal wo auf der Welt das er ist. Also, es ist so eine, ja, man kann es ja vielleicht auch so sagen, eine klassische Einwanderer-Erfolgsgeschichte.
Der andere Walliser hast du schon erwähnt, das ist der Sepp Blatter, dass am Schluss zwei Männer aus dem Oberwallis so wichtige Positionen im internationalen Fußballgeschäft haben, das kann ja kein Zufall sein, oder?
Mal, das ist ein Zufall. Also sonst würde man ja den Walliser irgendetwas unterstellen.
Aber kennen heisst, sind die überhaupt kennt oder gar nicht, oder?
Nein, die haben keine Berührungspunkte im Wallis, sind auch ganz andere Generationen. Ich meine, die haben ja 30 Jahre Unterschied vom Alter her. Also die haben im Wallis keinen Berührungspunkt gehabt. Und es war auch so, dass dann eben der Infantino ist dann auch Zeitungen weg, wegen dem Studium. Und der Blatter ist ja schon längst in die anderen Sphären geschwebt, wo dann der Infantino seinen Weg getreten hat.
Und genau dorthin gehen wir jetzt. Du sagst, die beiden Walliser haben sich nicht gekannt, aber wie die Geschichte nachher gezeigt hat, hat der eine Walliser der andere an der Spitze von der FIFA abgelöst. Wie ist das genau gegangen? Weil, du hast es ja vorhin erklärt, der Infantino war nur die Nummer 2 von der UEFA. Nicht unbedingt der Kronprinz, oder?
Nein, das war er nicht. Das war ja der Platini. Der Platini hätte eigentlich FIFA-Präsident werden sollen. Er hätte das auch ihm wollen werden. Dann ist im Herbst 2015 die Zahlung von 2 Millionen Franken von der FIFA an Platini bekannt wurde. Also von der FIFA, das heisst vom Sepp Blatter. Das ist dann argumentiert worden, das sind für Beraterdienste, die der Platini geleistet hat in früheren Jahren. ja, die Zahlung von 2 Millionen ist wundersam in der Öffentlichkeit auftaucht. Es gibt Verdächtigungen, nicht bewiesene Verdächtigungen, dass der Infantino dahinter steckt, weil er das gewusst hat. Und er hat natürlich, mit dem Bekanntwerden von dieser Zahlung ist natürlich klar gewesen, Blatter, keine Chance mehr auf Wiederwahl, Platini, keine Chance mehr auf Nachfolge, weil beide dann auch von der Ethikkommission von der FIFA gesperrt worden sind über viele, viele Jahre. Ja, und dann hat man halt müssen, bei der UEFA ist man dann gezwungen gewesen, einen neuen Kandidaten auszugraben. Und dann hat man wieder besseres Wissen, sage ich jetzt einmal, oder im Mangel von anderen Kandidaten hat man halt dann den Generalsekretär genommen. Und am Anfang hat man das hat man nicht ernst genommen. Weil das ist eben der unscheinbare Generalsekretär.
Wie hat er denn die Wahl geschafft, als eben Nummer 2, als unscheinbare Generalsekretär, so wie du ihn bezeichnest?
Er hat Unterstützung von der UEFA. Die UEFA hat seinen Wahlkampf finanziert. Er hat einen sehr intensiven Wahlkampf geführt. Er ist rund um die Welt herum. Er hat dann zwar immer plagiert, er fliege in Eco. Und er war so gestresst, dass er manchmal gar nicht mehr gewusst hat, wie will er morgen, dass er, in welcher Stadt dass er sei. Also einfach all das, was man so gerne erzählt, oder? Dass er auch mit einem Privatjet in Afrika rumgeflogen ist, das hat er dann ja tunlichst nicht erwähnt, weil das hat sich dann nicht so gut gemacht, angesichts von all diesen angeblichen Verfehlungen vom Sepp Blatter und von seinem monarchischen Herrschaftsstil, den er da gehabt hat als Präsident. Also hat man sich ein bisschen auf die Karten einfacher ansetzen. Das hat der Infantino gemacht. Und was natürlich dazu geführt hat, dass man ihn wählt, ist, dass es keinen richtig guten anderen Kandidat gegeben hat, keinen überzeugenden Kandidat. Eben, der ist eigentlich Salman aus Bahrain, wo ein anrüchiges Image gehabt hat. Es hat einen Funktionär gegeben, einen früheren, sehr engen Mitarbeiter vom Blatter, der Jérôme Champagne, wo aus meiner Sicht wirklich ein guter Kandidat gewesen wäre, ein Integrer. Aber natürlich kein Lobby und viel zu näher auch am Blatter. Man hat immer etwas anderes wollen als Blatter. Oder man hat das Gefühl gehabt, wenn man jetzt den UEFA-Kandidat wählt, dann haben wir mal eine andere, können wir eine andere FIFA haben. Weil die FIFA war ja dort wirklich ziemlich in der Bredouille gewesen, verfolgt von der amerikanischen Justiz. Quasi ein Ausbund an Korruption und an ganz leicht mafiösen Strukturen. Wenn mafiös sehr ein grosses Wort ist oder ein gefährliches Wort. Aber das ist seine Chance gewesen und die hat er genutzt und hat natürlich die üblichen Versprechungen gemacht. Ja, mit mir gibt's mehr Geld für alle und es gibt dann eine viel grössere Weltmeisterschaft. Er hat dann von einer 40er WM geträumt, also 40 Teilnehmer statt 32. Und so hat er die Wahl geschafft.
Die FIFA ist eben in einem schlechten Zustand gewesen, wo der Gianni Infantino sie übernommen hat. Wie hat er das ändern?
Eigentlich ist es ja so gewesen, er hat auch die Unterstützung bekommen, beispielsweise von einem Verband, von einem grossen Verband wie Deutschland, weil er hat ja einen Reformprozess gegeben. Und der Reformprozess hat vorgesehen gehabt, dass man das Exekutivkomitee, das ist ja das sagenumwobene Exekutivkomitee, wo die Weltmeisterschaften auf Russland und auf Katar vergeben hat, weil man das eigentlich eliminiert hat und hat einen sogenannten FIFA-Rat gemacht, der viel grösser war. Man hat die Strukturen so ändern, dass der Präsident eine mehr repräsentative Funktion hat als weder eine Führungsfunktion. Eigentlich hätte das Generalsekretariat die FIFA führen sollen. Den Alltag managen und nicht wie früher, einfach wo der Sepp Blatter eigentlich der Chef war vom ganzen Laden. Und das hat man, da haben wir das Gefühl, mal, das ist gut, das ist besser, den Präsidenten eben repräsentieren. Und Infantino hat genau 2 Tage gebraucht, nach der Wahl, zum sagen, ich bin dann gewählt worden, um ein Leader zu sein. Oder? Und er hat dann das Gefühl gehabt, ja, jetzt hole ich eine Generalsekretärin aus Afrika, mit Erfahrung bei der UNO, eine Frau, die niemand kennt hat im Fußball, die also relativ wenig am Hut hatte, auch mit dem Fußball. Ja, die Fatma Samoura, die ist dann genau das geworden, was man erwarten konnte, nämlich eine absolute Staffage. Und ich mag mich erinnern, einmal, nach ein paar Monaten hat es so einen Pressetermin in der FIFA oben, Infantino und Samoura. Und 3/4 Stunde lang hat einfach der Infantino geredet. Und am Schluss hat dann der Pressechef dazumalige von der FIFA gemerkt, oh, Der Vater hat mir noch gar keine Frage gestellt. Also hat er dann pro forma ihr nur eine Frage gestellt. Also es ist so offensichtlich gewesen, wer den Laden führt. Also er hat einfach einen grenzenlosen Ehrgeiz, Präsident sein.
Das muss ja per se nicht nur schlecht sein. Du hast gerade nach seiner Wahl geschrieben, wie du da uns gestanden hast. Zum Glück ist der Infantino geworden. Wann hast du denn deine Meinung geändert? Oder anders gefragt, gibt es so einen Kippmoment, wo man gemerkt hat, dass vielleicht die Absichten und die Versprechungen nicht ganz mit der Realität übereinstimmen?
Ja, das ist sehr schnell gekommen. Das war knapp 3 Monate später gewesen, bei einem Kongress in Mexiko. Und dort ist es um seinen Lohn gegangen. Und dort hat es noch eine Vergütungskommission gegeben und die hätten wollen 2 Millionen anbieten. Was ja doch ein Recht, wahrscheinlich weniger ist, als der Blatter hat, aber doch, man verhungert nicht mit 2 Millionen. Und er hat das als Beleidigung empfunden. Und das ist dann mal das erste Indiz gewesen. Und dann hat er natürlich angefangen, an der Ethikkommission rummäkeln und hat sie angefangen zu schwächen und hat sie dann ein weiteres Jahr später, quasi in einem Handstreich, hat er die Ethikkommission ausgewechselt, also die Führung. Und das sind die zwei, die dort im Amt gewesen sind. Der eine hat Eckert geheissen, der andere Bobili. Das sind die gewesen, die wirklich unabhängig funktioniert haben. Die haben sich also auch nicht gescheucht, den Blatter und den Platini aus dem Verkehr zu ziehen. Plus der damalige Generalsekretär Falke. Also, und die Leute haben ihm natürlich nicht gepasst, weil sie sind ihm ganz leicht zu unabhängig gewesen. Und er hat dann halt lieber wollen, eine Ethikkommission haben, die er kontrollieren kann, die er einsetzen kann. Also quasi die kontrollieren sollen, sind von denen eingesetzt worden, die kontrolliert sollen werden. Also es ist völlig, völlig absurd gewesen. Und spätestens dann hat man gemerkt, welchen Geisteskind das der Infantino ist. Also gnadenloses, grenzenloses Machtstreben.
Und trotzdem haben wir das Gefühl, in der Öffentlichkeit hat man das noch nicht ganz so fest wahrgenommen. Sein erstes Turnier war schon in Russland, 2018, und dort ist nicht so im Fokus gestanden, wie jetzt in Katar.
Nein, das ist richtig. Natürlich sind relativ schnell Geschichten dann vorgekommen, so die legendäre Geschichte, wie er sich Matratze gekauft hat, auf Kosten von der FIFA, die 11'000 Franken gekostet haben. Und so weiter und so fort. Und gerade die Süddeutsche Zeitung, die dort sehr intensiv unterwegs ist, hat permanent recherchiert über Verfehlungen vom Infantino, wie sie das einmal vorher gemacht hat beim Blatter, weil sie allen seinen grossen Verbänden misstraut, wie MIOK auch. Aber das ist, ja, das hat nicht die gleichen Spuren hinterlassen, weil es um die WM in Katar geht. Oder weil die noch problematischer ist als die in Russland. Wobei die in Russland ja schon, ich sage es jetzt mal bewusst, so genau so auf die gleiche Art vergeben worden ist wie die WM in Katar.
Bis Katar ist ja alles an ihm abprallt, haben wir das Gefühl. Auch die ominöse Affäre um den ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber. Was ist da genau passiert?
Der Lauber war ja eigentlich beauftragt oder hat ein Mandat gehabt, FIFA gegen FIFA-Verfehlungen zu untersuchen. Und er hat sich dann mehrere Mal getroffen mit dem Infantino, quasi angeblich, weil der Infantino hat wollen mithelfen bei diesen Untersuchungen gegen FIFA. Das ist ja super, super freundlich von ihm. Aber das ist alles im Geheimen abgelaufen und es hat sich dann vor allem auch niemand mehr mögen daran erinnern, dass man sich getroffen hat, zumindest ein Treffen nicht. Und jetzt ist ja der Sonderermittler vom Bund unterwegs, der gegen den Infantino, wegen Amtsmissbrauch unter anderem ermittelt. Also das sind Rechtsstreitigkeiten, die sehr kompliziert sind. Und ich zweifle daran, ob die auch zu einem Erfolg führen, also zu einer Verurteilung gegen den Infantino. Weil klar, der Lauber ist nicht mehr Bundesanwalt. Die Bundesanwaltschaft ist ja nicht gesegnet mit grossen Erfolgen bei grossen Untersuchungen. Und darum glaube ich, wird dort für die Infantino, ich kann mir es wirklich nicht vorstellen, wird für die Infantino nichts Negatives hängen bleiben.
Dann kommen wir jetzt zurück zu seinem Kerngeschäft, und zwar zur Fußballweltmeisterschaft. In Katar hat der Gianni Infantino noch vor dem ersten Spiel einen recht denkwürdigen Auftritt angelegt.
Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Eine Stunde lang hat er über alles geschwätzt. Es war ein recht bizarrer Auftritt. Was hat ihn geritten an diesem Tag?
Ich glaube, er hat einfach das Gefühl, er müsse jetzt mal der Weltöffentlichkeit sein Denken erklären und er müsse der Welt mal die Welt erklären. Es war natürlich eine Selbstdarstellung in Reinkultur gewesen. Es hat nicht überall die gleichen negativen Reaktionen gegeben, wie ich das mitbekommen habe, wie jetzt in unseren Breitengraden, wie im Westen von Europa, wo er natürlich massiv in der Kritik ist und wo man sich ja quasi wie fremdschämen tut, was etwas am Schlimmsten ist, was es gibt. Es gibt andere, die das Gefühl haben, mal jetzt hat da mal einer wirklich die Welt erklärt und so ist es. Was ihn geritten hat, ja, ich glaube, er hat auch wollen ein Zeichen gegenüber dem katarischen Gastgeber aussenden. Hey, ich bin dann wirklich an eurer Seite. Wenn es dann noch mal irgendwie so eine Sekunde zweifelt haben, ich bin dann bei euch. Und er lässt sich ja treiben von denen. Darum auch das lächerliche Alkoholverbot auf Stadiongelände, wo man dann zwei Tage vor der WM ausgesprochen hat, nachdem man monatelang versichert hat, man darf Bier trinken bei uns, auch auf Stadiongelände. Natürlich kann man sagen, lächerliche Diskussion, was ist das schon mal 3 Stunden ohne Bier und kann man eigentlich im Fußballmatch ohne Bier nicht schauen, vielleicht kann man eine Menge nicht aushalten ohne, das könnte ja noch sein. aber es hat eben dann einfach schon gezeigt, dass wie Katari halt Versprechungen, die sie monatelang gemacht haben, kurzfristig können kassieren.
Falsche Berührungsängste vor autoritärem Verhalten hat er offensichtlich nicht, oder Gianni Infantino?
Nein, der gefällt ihm extrem gut, das muss man ja sagen. Ich meine, es sind schon 2018 in Russland, hast du die Bilder gesehen, wie er zwischen dem Mohammed bin Salman, inzwischen Kronprinz von Saudi-Arabien und dem Putin gesessen ist und ihm ist das Herz aufgegangen. Man hat das gesehen. Dort fühlt er sich wohl. Jetzt fühlt er sich wohl neben dem Emir und auch wieder beim Eröffnungsspiel von dieser WM in Katar, neben dem Emir. Und dem Vater von Emir und dem unsäglichen Bin Salman, der auch wieder dort hockt. Also, das ist für ihn, das ist die Welt. Und er hat ja wollen, auch, auf dubiose Art und Weise, hat er wollen, die Rechte an der Weltmeisterschaft an ein Konsortium verkaufen, wo wesentlich mit Geld aus Saudi-Arabien finanziert war. Und für 25 Milliarden Dollar. Man muss sich das vorstellen, also er wollte die FIFA aushöhlen, weil die Rechte an der WM, das ist ja das, was die FIFA ausmacht. Ich meine, alles andere, was die FIFA sonst hat, Junioren-WM, Frauen-WM, alles schön und gut, aber was der Laden finanziert, das ist die WM, die jetzt stattfindet, alle 4 Jahre. Das bringt das Geld. Und das hat er wollen verkaufen, man muss sich das einmal vorstellen. Oder? Und man hätte dann dort eine Gesellschaft gegründet, wo sich dann um das kümmert hätte und wer hätte die selbstverständlich die Gesellschaft präsidiert, wer wäre dort der Chef gewesen? Gianni Infantino aus Brieg. Also das, da hat man ihm dann natürlich dann schon können einen Knüppel zwischen beiden, aber das zeigt ja das Denken von ihm und es zeigt ja auch das Denken, dass er schaurig gern FIFA, ja, jetzt, er hockt jetzt in Doha, weil er das Gefühl hat, der FIFA-Präsident gehört auf Doha, er hat Teil von der FIFA, hat er ausgelagert auf Paris, er hat schon wollen auf Moskau auslagern, also er will einfach die FIFA wie entkernen. Er will einfach das, was die FIFA ausmacht, möchte er zum Nachteil von ihrer verändern.
Er will sich nochmal wählen lassen für die nächste Amtszeit als FIFA-Chef. Ist es auch möglich, theoretisch, dass er über das raus an der Spitze von der FIFA bleibt?
In meinem Artikel, den ich am Samstag geschrieben habe, habe ich den Schlusssatz gemacht, selbst für Jesus gilt eine Amtszeitbeschränkung. Und die wäre eigentlich 3 Amtsperioden, das wären 12 Jahre, das wäre bis jetzt 2027. Aber dann habe ich die eine oder andere Reaktion bekommen, muss schauen, der findet einen Weg, um die Amtszeitbeschränkung auszuhebeln. Also ich meine, ich kann einmal beim Putin schauen, wie das so geht, oder beim Xi Jinping China hin, wie das so geht, wenn man, wie man lebt, auf Lebzeiten will gewählt werden. Möglicherweise läutet er mal einen von diesen zwei Jahren fragt, wie das geht. Also traue ihm zu, dass er einen Mittel und Weg findet, das zu verlängern über das 2027 raus. Weil er hat natürlich eine grosse Unterstützung. Er ist der einzige Kandidat. Er hat tun zu sicher, glaube ich, etwa von 200 Verbänden von 211, dass sie ihn wählen. Ein paar, die opponieren und jetzt sich gross brüsten damit, ja, wir wählen dem die Infantino nicht, so wie die Norweger oder wie die Deutschen. Das sind lächerliche Aussagen aus meiner Sicht, weil viel wesentlicher als einige Aussagen wären, dass sie mal einen Gegenkandidat aufbeistellen würden. Dass sie mal jemanden würden bringen, wo sich würde ernsthaft getrauen, den Infantino herauszufordern. Es ist schwierig, einen amtierenden FIFA-Präsident aus dem Amt zu bringen. Das hat man beim Blatter mal für mal gesehen gehabt. Aber wenn ich doch etwas wette verändern, dann gehe ich nicht mit der One Love, mich über das Verbot von der One Love-Binde weinerlich beklagen, sondern dann baue ich einen Gegenkandidat, einen ernsthaften Gegenkandidat auf. Und das machen die Verbände nicht, weil sie halt einfach auch zu wenig mutig sind.
Ist denn die FIFA überhaupt noch zu retten? Oder anders gefragt, ist es wie zwangsläufig, dass am Schluss jemand wie der Infantino halt auch in so einer Organisation vorsteht?
Wahrscheinlich schon. Weil man muss ja immer sehen, die FIFA besteht aus 211 Verbänden. Und es haben nicht alle das gleiche Empfinden oder das gleiche Denken wie wir in Westeuropa. Ich habe das erlebt mit dem Sepp Blatter. Ich war mal auf einer Reise mit ihm in Afrika, von Land zu Land, wie er begrüßt worden ist, wie er gefeiert worden ist. Oder? Und in Europa rümpft man die Nase. Und dort in gewissen Ländern hast du halt einfach den Hang zum Monarchischen. Du bist froh, wenn du ein paar hunderttausend Dollar pro Jahr von der FIFA überkommst. Du bist glücklich, wenn die Chance grösser ist, an eine Weltmeisterschaft zu kommen. Und das hat der Infantino jetzt auch geschafft. Man hat nicht nur von 32 auf 40, sondern von 32 auf 48 Teilnehmer vergrössert. Mit Blick auf Amerika, Kanada, Mexiko im 2026. Also, wir sehen immer dort den Teufel und wo andere die Leute das Gefühl haben, nein, das ist super. Und darum werden zähnige Figuren wie Infantino immer an der Macht bleiben.
Und mit diesem optimistischen Fazit danke, Thomas, für das Gespräch.
Sehr gern geschehen. Es war mir ein Vergnügen, Philipp.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zum Gianni Infantino und der FIFA. Ich habe geschwätzt mit dem Thomas Schifferle. Das Porträt, das der Thomas über den Gianni Infantino geschrieben hat, würde ich sehr gerne im Episodenbeschreib verlinken. Wenn ihr noch kein Abo habt, um das tolle Porträt zu lesen, dann löset eins. Ich könnte es mit einem Vorzugspreis machen, und zwar mit dem Gutscheincode apropos gross geschrieben. Für das müsst ihr auf tagesanzeiger.ch/abo. Und wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.